philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Es war der 11. März und das Meer atmete aus. Ins Land hinein atmete es aus und dann atmete es tief wieder ein. Das Meer sog in sich auf, wer da saß, wer da spielte, wer da schlief, wer da lachte oder schwieg, wer da noch jung war oder bereits alt, übermütig, einsam oder in einer Umarmung. Das Meer ließ eine Kante zurück. Eine Kante, die nun auf ewig markiert, wo das Glück sich aufhielt an jenem 11. März um 14.46 Uhr und wo das Glück in diesem Moment nicht war. Das Meer hat einen langen Atem, sagt meine Frau. Auch du wirst langen Atem beweisen müssen.
Einen schönen Nachmittag bei dieser Sendung der philosophischen Brocken wünscht Ihnen David Wagner. Heute zu Gast die deutsche Schriftstellerin Nina Jeckle. Ihr siebtes Buch mit dem Titel Der lange Atem ist im Jahr 2014 bei Klöpfer und Meyer erschienen. Und Nina Jeckle hat zuletzt den Tukan-Preis der Stadt München für dieses Buch erhalten. Nina Jeckle hat mehrere Bücher geschrieben, wie gesagt, sieben Bücher. Das erste war eine Sammlung von Erzählungen im Berlin Verlag und danach eine ganze Reihe von spannenden, wirklich literarisch hochwertigen Romanen. Ich habe mir dieses Buch für die heutige Sendung deshalb ausgesucht, weil ich beim Lesen des Buchs im Sommer mir gedacht habe, dass da ein interessanter Anknüpfungspunkt zur Philosophie von Henri Bergson in der Geschichte und in der Art und Weise, wie das Buch geschrieben ist, sichtbar wird. Henri Bergson ist ein französischer Philosoph, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelebt hat, aber auch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er ist 1859 geboren und 1941 gestorben. Und er gilt im deutschsprachigen Raum als der Hauptvertreter der Lebensphilosophie. Er ist ein Philosoph, der vor allem auch dadurch bekannt ist, dass er ein wichtiger Vertreter der Prozessphilosophie ist, also dass es ihm um Prozesse geht, um den Wandel im Leben und nicht um irgendwelche statischen Begriffe. Und dass diese Prozessphilosophie, das ist eine Eigenschaft, die teilt er zum Beispiel auch mit Charles Sanders Peirce, der ja auch immer wieder davon spricht, dass Zeichen eigentlich nicht statische Dinge sind, sondern in Zeichenprozessen sich immer weiterentwickeln. Oder mit Alfred North Whitehead, einem englischen Philosophen des 20. Jahrhunderts. Sie haben gerade zu Beginn der Sendung den Beginn von Nina Jeckles Roman Der lange Atem gehört. Es geht in diesem Roman unter anderem, und ich möchte sagen unter anderem, denn ich glaube, das ist nicht unbedingt das Wichtigste an diesem Buch. Es geht um Fukushima, um die Folgen des Tsunamis, um die Art und Weise, wie Vergangenheit immer schon die Gegenwart mitbestimmt oder unsere Gegenwart eigentlich nicht ohne der Vergangenheit auskommt. Und das ist genau der Knackpunkt oder der Berührungspunkt zur Philosophie von Henri Bergson, denn ein Kernbegriff seiner Philosophie ist der Durée, der Dauer. Das ist ein philosophischer Begriff, da ist nicht genau dasselbe damit gemeint, wie wenn wir im Alltag über Dauer reden. Ich möchte Ihnen kurz einen ganz kleinen Ausschnitt aus einem Text von Henri Bergson vorlesen. Dieser Text heißt Einführung in die Metaphysik. Und in diesem Text, der sehr bekannt ist, der eigentlich so etwas wie eine Einführung in die Philosophie Bergsons ist, erklärte, was er sich unter Dauer vorstellt. Bergson schreibt da: Dennoch gibt es keinen Seelenzustand, er möge noch so einfach sein, der sich nicht jeden Augenblick verändert, weil es kein Bewusstsein ohne Gedächtnis gibt, keine Fortsetzung des Zustandes in der Zeit, ohne dass zu dem gegenwärtigen Gefühl die Erneuerung der vergangenen Momente hinzukommt. Darin besteht die Dauer. Die innere Dauer ist das kontinuierliche Leben eines Gedächtnisses, das die Vergangenheit in die Gegenwart verlängert, sei es, dass die Gegenwart das unaufhörlich wachsende Bild der Vergangenheit deutlich in sich einschließt, oder sei es, dass sie durch ihre fortgesetzte Änderung in der Qualität die immer schwerere Last bezeugt, die man hinter sich herschleppt, in demselben Maße, wie man älter wird. Ohne dieses Überleben des Vergangenen im Gegenwärtigen gäbe es keine Dauer, sondern nur eine Augenblicklichkeit. Nina Jeckles Buch, so meine ich, als Leser, der halt sich vorher mal ein bisschen mit Bergson beschäftigt hat, ist wie eine Illustration zu dieser Vorstellung von Dauer. Denn was da passiert, also die Art und Weise, wie das Buch geschrieben ist, macht deutlich, dass die Vergangenheit sich akkumuliert wie Erinnerungsschichten, die sich übereinander schichten. Mehr kann man dazu nicht sagen. Und dem Leser geht es tatsächlich so, dass er jedes Kapitel, das sind ziemliche Ähnlichkeiten, die sich immer wiederholende Phrasen, die da immer wieder kommen, dass im Laufe des Lesens sich nicht nur mehr und mehr herauskristallisiert, wie diese Figuren, die da in diesem Buch vorkommen, ihr Leben wahrnehmen, sondern dass diese Wellenbewegung, um die es im ganzen Buch vielleicht auch geht, nämlich die Bewegung der großen Welle, die einerseits viel Materielles mit sich gerafft hat, aber auch die Wellenbewegung, die weiterhin im Gedächtnis der Protagonisten vorhanden ist, die nicht wirklich weggeht, weil sie sich ununterbrochen daran erinnern, wie das war, dass also die Vergangenheit und die Gegenwart immer vermischt sind und die Vergangenheit die Gegenwart formiert bis zu einem gewissen Grad. Und ich fand das einfach extrem überzeugend, weil dieses Gefühl von Dürer, das man eben hat, wenn man Bergson liest, hier anhand einer bestimmten Fallstudie, wenn man so will, oder an einem Experiment gezeigt wird, das aber allerdings sich total auf die Sprache verlässt. Es ist ein literarischer Text. Und das Spannende für mich persönlich als Philosoph ist jetzt, dass Bergson gemeint hat, dass die Sprache in der Philosophie zum Beispiel gerade das Problem ist. Also das Problem darstellt, dass wir in der Sprache nämlich die Dauer und die Entwicklung nicht darstellen können. Philosophen haben das Problem, dass sie gerne Begriffe schaffen, die bestimmte Aspekte der Welt in Schubladen packen, die also Dinge fixieren. Und einer der Gründe, weshalb dieser Begriff Dürer bei Bergson sich von jedem Buch, das er geschrieben hat, also solange er als Philosoph tätig war, immer wieder verändert hat und erweitert hat, ist der, dass Bergson selber eine andere Vorstellung davon hat, was philosophische Begriffe tun sollten. Die sollten nämlich nicht schön schließbare Schubladen erzeugen, sondern sollten so weit offen sein, so weit flexibel bleiben, dass die Prozesshaftigkeit des Lebens sich auch in den Begriffen ausdrückt. Das von mir soeben paraphrasierte findet sich schon in einem von den ersten Büchern von Bergson, dem Essai sur les données immédiates de la conscience aus dem Jahr 1889. Er sagte: Wir drücken uns notwendig durch Worte aus und wir denken fast immer räumlich. Mit anderen Worten, die Sprache zwingt uns unter unseren Vorstellungen dieselben scharfen und genauen Unterscheidungen, dieselbe Diskontinuität herzustellen, wie zwischen den materiellen Gegenständen. Diese Assimilation ist im praktischen Leben von Nutzen und in der Mehrzahl der Wissenschaften notwendig. Es ließe sich jedoch die Frage aufwerfen, ob nicht die unübersteiglichen Schwierigkeiten, die gewisse philosophische Probleme bieten, daher kommen, dass man dabei beharrt, die Erscheinungen, die keinen Raum einnehmen, im Raume nebeneinander zu ordnen und ob sich der Streit nicht oft dadurch beenden ließe, dass man von den allzu groben Bildern abstrahiert, um die er sich abspielt. Der Streit eben. Dieses Verräumlichen der Zeit war genau einer der Punkte, die Bergson bekämpfen wollte mit seiner Philosophie. Er war der Meinung, dass es verschiedene Arten von Zeit gibt. Einerseits die Zeit, die die Physik behandeln kann, die abzählbare Zeit, also das, was wir mit Uhren messen können. Aber andererseits meinte er, dass es auch eine Zeit gibt, die wir nur intuitiv erfassen können, und das ist die Durée. Die Durée ist virtuelle Gegenwart. Es ist so, dass wir immer schon in dieser Zeit sind, dass wir aber, wenn wir aktuell die Welt begreifen, diese Zeit immer zählen wollen, messen wollen oder im Raum begreifen wollen. Deshalb ist auch der Begriff der Durée kein bildlicher Begriff, denn in dem Augenblick, wo wir uns das bildlich vorstellen wollen, wie etwas vergeht, können wir uns immer nur im Raum Dinge vorstellen. Und dann sind wir bereits wieder in der Aktualität. Also das Virtuelle der Durée ist auch eigentlich ein Teil dieses Begriffs, das ihn so flexibel macht oder beweglich macht. Ich möchte jetzt zunächst einmal Nina Jäckle begrüßen, nachdem ich jetzt eh schon so lange geredet habe. Ich freue mich echt, dass Sie heute bei uns sein können, und ich freue mich auch, dass Sie bereit waren, über Ihren Roman Der lange Atem zu sprechen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, eine ganz besondere, denn bislang habe ich immer nur mit Literaten und Literaturfachleuten über das Buch gesprochen, und ich durfte ja jetzt auch schon ein wenig der Einleitung lauschen und finde das eine ganz, ganz spannende Herangehensweise an meinen Text tatsächlich, die Durée.
Sie haben ja in Wien im Sommer eine Lesung gehabt, da war ich auch dabei und habe Sie lesen gehört, das war eine wunderschöne Erfahrung. Bei Ihrer Lesung haben Sie bestimmte Teile dieses Buchs gelesen. Vielleicht sollten wir noch einmal auf den Inhalt kurz eingehen. Es geht in dem Buch, also die Hauptperson ist ein Phantomzeichner, sagt man auf Deutsch, oder? Das ist einer, der bei der Polizei normalerweise die Phantombilder erstellt.
Phantombildzeichner.
Phantombildzeichner heißt genau. Okay. Und der ist jetzt in der Folge nach diesem Tsunami damit beschäftigt, anhand von Überresten, Leichenüberresten eigentlich, die Menschen zu rekonstruieren, die da gestorben sind. Er zeichnet Gesichter und in einer wunderschönen Szene dieses Buchs beschreibt er, dass immer wenn er in einem Gesicht einen Fehler macht, er den wegradiert und dass die kleinen Fragmente des Radiergummis, die sammelt er dann und gibt sie in ein extra Glas. Und das ist irgendwie so die Erinnerung an ihn selbst, also wo er sich selbst drauf und dessen bewusst wird, dass er eben Fehler macht oder dass bestimmte Dinge nicht in die Bilder gehören. Vielleicht habe ich das jetzt auch in meiner Erinnerung falsch verstanden.
Nein, also in Japan ist es so, dass die leiden sehr darunter, wenn sie ihre Hinterbliebenen nicht beerdigen können. Das ist ein großes Problem. Und da der Tsunami, also da so irrsinnig viele Menschen einfach weggespült wurden und unauffindbar weggespült wurden und andere gefunden wurden, aber bis zur Unkenntlichkeit quasi zerstört von der Macht des Meeres, gab es da ganze Leichenhallen voll Menschen, die man niemandem zumuten kann, diesen Anblick von, also man kann den Hinterbliebenen nicht zumuten, da durchzugehen und nach Angehörigen zu suchen, zumal es teilweise auch tatsächlich gar nicht möglich wäre, die zu identifizieren. Mhm. Und ein kleiner Inspektor, den es tatsächlich gibt im Übrigen, hatte diese wahnsinnige Idee, ich bin Phantombildzeichner, ich kann das, ich kenne die Anatomie des Menschen und ich werde aufgrund der zerstörten Gesichter, die ich, teilweise kriegte er die als Fotos, da kann er die Gesichter wieder so herzeichnen, wie eine Phantombildzeichnung quasi, um eben einfach, dass das so aussieht, wie der Mensch wohl vor dem Tsunami ausgesehen haben muss. Und das hat mich wahnsinnig angerührt. Da muss man sich vorstellen, da hängen dann öffentlich aus Zeichnungen wirklich wie diese Verbrecher-Phantombilder von zig Japanern, und da gehen die Hinterbliebenen, gehen eben an die gezeichnete Wand und suchen ihre Angehörigen. Und genau, das ist der Ausgangspunkt dieser Geschichte. Und das Zeichnen und nimmt natürlich in dem ganzen Buch eine besondere Stelle ein. Und unter anderem, ich habe mich eben in diesen Zeichner versetzt, und es ist natürlich so, wenn man ein Gesicht, also ich kann die Stelle ja auch gleich mal vorlesen, er merkt intuitiv aufgrund seiner hohen Erfahrung, aufgrund von anatomischen Gegebenheiten, merkt er sofort, wenn ein Nasenschwung nicht stimmt oder ein Mundschwung oder das spürt er, weil er eben schon sein Leben lang Gesichter zeichnet. Und die radiert er eben, diese seine Fehler radiert er aus und will aber die Radier... Also bei uns würde man sagen, also Radiergummireste, so kann man es sagen, will er nicht einfach wegschmeißen, weil er diese für ihn einfach zum Zurückerschaffensprozess dazugehört. Und deshalb bewahrt er die in einer Teedose auf. Den ganzen Tag über, während ich die Gesichter zeichne, halte ich einen Radiergummi in der Hand. Ich eigne mir die Gesichter an, Strich um Strich. Die Anatomie macht sie mir logisch nachvollziehbar. Ohne Zweifel weiß ich, welchen unpassenden Bleistiftstrich ich mit dem Radiergummi sofort wieder zu entfernen habe. Die Augen zeichne ich stets zuletzt. Beim Zeichnen der Augen werde ich nervös, denn sie sind die lebendigste Unterstellung. Durch die Augen, durch den Blick bekommen die Gesichter ihren Witz oder ihre Strenge, ihre Frechheit, ihre Enttäuschung oder auch ihre Verschwiegenheit. Habe ich die Augen und also den Blick in die Gesichter gezeichnet, so sind die Gesichter bereit, von den Hinterbliebenen identifiziert zu werden, von jenen, die der Pazifik nicht holte, weil sie dort waren, wo sich das Glück aufhielt, von jenen, die dem langen Atem des Meeres entgangen sind. Die von mir gezeichneten Gesichter werden so lange öffentlich aushängen, bis ihnen jemand in die Augen sieht und einen Namen ausspricht: Ja, das ist sie, ja, er ist es. Jeden Abend kehre ich die schwarzen Radiergummireste auf meinem Schreibtisch zusammen. Ich bewahre diese Zeugnisse meiner Fehlinterpretationen, meiner ästhetischen Unterstellungen, gegen die sich die nummerierten Gesichter mit der Logik ihrer Anatomie zu wehren vermochten, in einer Teedose auf. Ich bringe es nicht übers Herz, die Radiergummireste zu entsorgen. Sie sind Teil der Zurückerschaffung, auch wenn sie lediglich meine fehlerhaften Zeichenstriche und Schraffuren, also meine Unzulänglichkeit, dokumentieren.
Ja, das ist also die Szene, von der ich gerade vorhin gesprochen habe, die für mich so beeindruckend ist, weil sie sehr bildhaft ist, also weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass man das tatsächlich tun würde, und weil diese Hauptperson sich von den Fehlinterpretationen dennoch nicht trennen möchte. Sie sind ein mindestens genauso wichtiger Teil von dem, was diese Person tut, wie die Tatsache, dass sie Gesichter zeichnet, die dann letztendlich auch an dieser Wand hängen und von den Verwandten gesehen werden. Ich habe beim Lesen oft den Eindruck bekommen, dass diese Person so in diesem Tun aufgeht, dass sie eigentlich vergisst, dass es möglich wäre, dieser Gegenwart auf eine andere Weise zu begegnen, beziehungsweise ein anderes Leben sich auszusuchen, woanders, also wegzugehen. Und das war für mich dann auch eigentlich die eigentliche Tragödie in diesem Buch, also dass das wirklich Bewegendste an der Geschichte, die Beziehung, die dieser Phantombildzeichner zu seiner Frau hat, die offensichtlich nicht so eine erfüllende Aufgabe hat und die sich auch nicht, also die eigentlich wahrscheinlich eher weg will von diesem Ort, die sich nicht sicher ist, ob sie da noch eine Aufgabe zu erfüllen hat, darüber hinausgehend, dass sie halt seine Ehefrau ist.
Um wieder auf das Thema zu kommen mit der Dürée, ist dem Phantombildzeichner, also dem Protagonisten, ist vollkommen klar, dass egal wo er wäre, er sagt es auch öfters in dem Buch, er wäre nie entfernt von der Küste, er würde nie wieder ohne all das sein, was passiert ist, egal wo er hinginge. Und im Praktischen bedeutet das, was er tut, eine wahnsinnig einfache, geniale Idee, die tatsächlich Wirkung hat, weil die brauchen tatsächlich Menschen, die bei der Identifizierung helfen. Mhm. Und er hat einen Weg gefunden, das auf eine so eigentlich einfache Art zu tun, denn er hat wirklich nur einen Bleistift. Mhm. Und das ist in den modernen Zeiten angesichts einer so auch logistisch zu bewältigenden Katastrophe, ist es einfach faszinierend, dass er mit dem Bleistift da mitmacht. Und das andere ist, er ist sich gewahr, er hat diesen Ist-Zustand, den Schmerz, die Wunden der Menschen dort vor Augen, und er zeichnet die Gesichter der Vergangenheit zurück. Also er macht nicht nur die Wunden wieder gut, indem er sie einfach weglässt beim Zeichnen, oder ja, die Gesichter, er macht die Gesichter wieder heil, und gleichsam aber schafft er ja die Gesichter der Vergangenheit zurück, das, was sie früher einmal waren. Und ich finde, deshalb diesen Gedanken, dass in allem eben auch das ist, was war, finde ich genau auf das Buch bezogen, ganz faszinierende also Leseweise des Textes, weil alles, es gibt eine Stelle in dem Buch, eine meiner Lieblingsstellen, wo die Frau, also man muss sich vorstellen, da sind wirklich ganze Landstriche, also es sind Ebenen, in denen die stehen, wo früher Dörfer standen, ganze Dörfer, und die sind weg und es ist eine Ebene, und die Frau sagt, werden wir diese Ebene je Landschaft nennen. Und das ist, für mich steckt auch da drin, dass sie steht da, sie sieht diese Leere, die in Japan nochmal eine andere Bedeutung auch hat, die Leere. Und sie sieht diese Ebene und weiß, dass es ihr nicht möglich sein wird, aufgrund dessen, was war, etwas Neues entstehen zu lassen. Also es ist nicht nur, dass das Vergangene in dem Moment selbst der Betrachtung fällt, sondern sogar in die Zukunft. Also sie kann sich nicht vorstellen, von dem Punkt aus, in dem sie jetzt steht, dass sie jemals eine Zukunft haben wird, die nichts mit dem Vergangenen zu tun hat. Und so umfasst diese Situation in vielen kleinen Passagen immer wieder diesen Gedanken, das klingt jetzt sehr viel, ich bin eigentlich gar nicht so ein Fan dieser Im-Fluss-Theorien und das klingt alles gleich so esoterisch auch ein bisschen und so. Das ist gar nicht mein Gedanke dabei, aber es ist tatsächlich so, nichts gibt es aus unserer menschlichen Sicht und aus der Gegenwart heraus gibt es nichts, was nicht schon war, was wir sind. Und das finde ich furchtbar.
Ich möchte noch einmal kurz
traurig
zu der Vorstellung zurückkommen.
Kompliziert.
Ich möchte noch einmal kurz zu der Vorstellung zurückkommen, dass unsere Sprache gerade deshalb, weil sie bestimmte Dinge fixiert, verräumlicht, eigentlich Probleme damit hat, diese Bewegung darzustellen. Und was wirklich auffällt bei dem Buch, ist ja nicht nur, dass der Protagonist ein Phantombildzeichner ist, sondern dass ihre Art und Weise, das auszudrücken im Text, ja auch ein bisschen dadurch deutlich wird, dass die Sprache skizzenhaft ist.
Das ist übrigens ein ganz interessanter Punkt, weil also das mit der Sprache, dass du, wenn du etwas Lebendiges punktuell benennst, dem Lebendigen eine Art Starre, eine Art Pausentaste aufdrückst. In dem Moment, in dem du es aussprichst, ist etwas da, was im Grunde aber eigentlich von hier nach dort unterwegs ist, und du machst auf dieser Wegachse plötzlich einen Punkt zur Gegenwart, der nicht allen anderen Punkten auf dieser Zeitkurve entspricht. Das ist was wahnsinnig Kompliziertes, finde ich auch. Und es gibt einen kleinen Kunstgriff, den ich angewandt habe. Und zwar, wenn man Passagen fast refrainartig wiederholt, aber diesem immer gleichen immer eine kleine Veränderung einfügt, hat man das Gefühl eines zeitlichen Verlaufs von etwas, das immer gleich bleibt. Und das ist, aber tatsächlich, die Sprache ist eben das Konkreteste, was man zur Verfügung hat irgendwie. Und da ist alles, was auch eben einfach seine Aura im Unkonkreten hat, extrem brüsk drin aufgehoben. Es ist eine ziemlich komplizierte Sache tatsächlich. Manchmal denke ich, in der Lyrik ist es anders, aber in der Prosa auf jeden Fall. Also die Lyrik bleibt in konkreter Aussage immer etwas deutbarer als die Prosa. Deshalb ist es da vielleicht nicht ganz so verfahren.
Dennoch ist es ja so, dass ihr Stil per se schon ein sehr spärlicher ist. Also passend in dem Fall für die, oder passend zu der japanischen Kultur in gewisser Weise. Man hat den Eindruck, das passt bei diesem Roman noch besser als sonst zu der Situation. Aber diese, weil ich eben gemeint habe vorhin, dass das eigentlich Skizzen sind, die einem da präsentiert werden. Das sind nicht balsaksche Landschaftsbeschreibungen oder so, wo man dann genau weiß, der Busch ist da drüben links und der hat diesen Grünton und man weiß auch noch, was hinter dem Busch passiert ist oder so.
Sondern ich frage mich seit Jahren, warum mich eigentlich zum Beispiel Büsche literarisch nie interessiert haben. Es ist tatsächlich ein Phänomen, aber ich vermeide Adjektive und auch das kann ich nicht begründen. Ich bin aber gegen unnütze Ausbreitung. Tatsächlich bin ich ein Fan von Konzentration.
Genau, und ja. Das merkt man halt total. Und das passt sehr gut für eine Landschaft, die es nicht mehr gibt, nicht? Also in dem Augenblick, wo man Leere darstellen möchte oder die Situation, wie sich was anfühlt, wenn was da war und dann nicht mehr da ist, dann ist das der perfekte Ausdruck dafür, den Sie da gewählt haben. Und eigentlich ging es mir stellenweise halt auch aufgrund der Tatsache, dass es da zu einer Situation kommt, wo dann die Frau ja den Mann verlässt, ohne dass man da viel Drama drumherum macht, sondern es ist einfach so, dass man zuerst ein Bild sieht als Leser, da steht ein Koffer im Gang und dann ist das nächste Bild, dass dann kein Koffer mehr da ist. Das ist eigentlich wirklich wie in einem Antonioni-Film, nicht? Man hat diese weiten Kameraeinstellungen und muss sich die ganzen schrecklichen Emotionen, die da durch diese Menschen gehen, dazu denken. Weil die sind nicht einfach hingeschrieben, die kann man nicht lesen. Das ist kein Roman, der Emotionen erzeugt, indem einem sagt, was man denken muss, sondern das ist ein Roman, der so funktioniert wie Antonioni-Filme vielleicht auch, der einem Bilder gibt ab und zu mal und das Denken entsteht, wenn man diese Bilder reflektiert, wenn man die anschaut, wenn man den Text liest.
Also Ich glaube, die Gefühle beim Lesen entstehen oder das Antizipieren an dem Schicksal entsteht dadurch, dass alles, was da geschieht, ist, wenn man von Mensch zu Mensch liest, absolut nachvollziehbar. Wenn ich schreibe von, wie soll ich sagen, wenn ich erwähne in einer Aufzählung, erwähne einen Kinderschuh im Schlamm, dann muss ich nicht dazu sagen, was es, dass jetzt der Schmerz ist, ein Kind verloren zu haben. Da kann ich dieses Bild im Raum stehen lassen und vertraue einfach darauf, dass man von Mensch zu Mensch sofort weiß, was da passiert. Und das ist für mich viel stärker, als eben viele Worte da noch drumherum zu basteln. Aber das war tatsächlich immer so und das gehört zu meinem Tonfall und zu meiner Art, Texte zu rhythmisieren und da stören Adjektive einfach.
Sie hören die philosophischen Brocken. Zu Gast heute Nina Jeckle, deren neuer Roman Der lange Atem 2014 erschienen ist. Und wir reden über den und über mögliche intuitive Verbindungen zu Henri Bergson. Ich würde jetzt gerne fragen, inwiefern das, was Bergson über die Sprache sagt, nämlich, dass da ein Problem herrscht, wenn Begriffe allzu starr werden und man sich dann nicht mehr bewegen kann, beziehungsweise man das Leben nicht mehr in irgendeiner Weise abbilden kann in der Philosophie, ob das nicht vielleicht auch ein Problem ist, dass Philosophen und Autoren, Schriftsteller auf ähnliche Weise betrifft, insofern als man noch immer das Problem hat, dass man einerseits ein gewisses Regelwerk braucht, um sich orientieren zu können im Text, aber andererseits, wenn man in seiner Begrifflichkeit zu beweglich wird, zu vage. Und das ist ja etwas, was man Bergson oft vorgeworfen hat, dass er eigentlich ein Mystiker wird in manchen seinen Texten, dass man dann als Philosoph sowieso, aber auch als Autor in eine Falle gerät. Also dass man dann einfach das Gefühl hat, man sagt zwar irgendwas, aber man kann es nicht mehr wirklich mitteilen, was man sagen will. Vielleicht geht es gar nicht darum, so sehr um das Mitteilen, sondern dass einfach der Stil verloren geht. Also dass das, was einen Schriftsteller ausmacht, nämlich eine Wiedererkennbarkeit, das hängt ja bis zu einem gewissen Grad auch damit zusammen, dass der Schriftsteller sich selbst einem selbstgeschaffenen Regelwerk unterwirft. Zumindest bei Ulis Poe ist es ja so, dass die Leute wie Georges Perec, die haben sich ja vorher ganz klar überlegt, was will ich, was brauche ich, damit ich diesen Roman schreiben kann und nicht im irgendwo ende, damit ich zumindest einen Rahmen habe, innerhalb dessen ich mich bewegen kann, um auch dann wirklich kreativ sein zu können. Das ist ein bisschen so, also alltagsmäßig gesprochen jetzt, wenn man Kindern keine Regeln auferlegt und wenn man sie alles tun lässt, dann sind die Kinder unglücklich, weil sie einfach überhaupt nicht wissen, was sie tun dürfen.
Also bei den Ulis Poes der Ansatz ist da ein anderer. Und zwar da ging es darum, wie zwinge ich mich dazu, unübliche Wege zu finden. Das heißt, wenn jemand wie der Georges Perec zum Beispiel sich in dieses Korsett zwingt, zu sagen, ich schreibe ein Buch gänzlich ohne E, ohne den Buchstaben E, dann hat er sich nicht nur Grenzen gesetzt, quasi, sondern er hat sich auch dazu gezwungen, das, was er sagen will, auf eine andere Weise zu sagen, auf die er es naturgemäß sagen würde, mit E zur Verfügung. Das heißt, ganz einfach, man zwingt sich, unübliche Wege zu gehen, dadurch, dass man sich einschränkt und sich vermeintlich quasi sich vermeintlich Raum nimmt und einzwängt in eine formale Gegebenheit. Könnte man denken, das schränkt ein, aber in Wirklichkeit macht es auf. Es eröffnet neue Möglichkeiten, auf die man gar nicht gekommen wäre. Das ist bei den Ulipos. Was ich zu der Starre, also die Sprache, ich als Schriftstellerin habe die Sprache, die ich habe zur Verfügung, die meinem Stil, meinem Tonfall entspricht, und da denken immer alle, man habe diesen Tonfall gefunden oder gesucht oder trainiert, aber dem ist ja nicht so. Das ist eben einfach mein Tonfall, so wie andere den anderen haben. Also es ist was Eigenes, was man hat und nicht, was man sich auferlegt im Sinne der Ulipos. Das Eigene ist das erstmal. Was ich aber als Schriftstellerin fast schon gespenstisch finden würde, wäre die Sprache eben nicht so konkret und schroff, und würde sie variabler sein. Das ist für mich, ich verlasse mich da ja auf ein ganz stabiles Material, mit dem ich es zu tun habe, und auf eine Eindeutigkeit in meiner Welt des Formulierens. Und sobald da zu viel Interpretationsmöglichkeiten in meinen Sätzen wäre, darunter würde ich leiden. Deshalb ist das, was Sie eben gesagt haben, es ist natürlich so, dass die Sprache, und das ist ja in der Philosophie sehr, sehr lang bereits diskutiert, dass die Sprache dem Gedanken die Grenzen der Sprache auferlegt. Das ist richtig. Dennoch ist aber das Regelwerk meiner Sprache für mich lebenswichtig und gibt mir die Sicherheit, mich mit einem Material zu befassen, auf das ich mich verlassen kann. Und deshalb ist man das für einen Schriftsteller, glaube ich, weniger problematisch, weil die Metaebene des Textes bei einem Prosawerk eine ganz andere Bedeutung hat als bei einem philosophischen Werk. Deshalb würde ich sagen, es sind auch zwei verschiedene Sprachen vielleicht sogar. Aber sie haben miteinander zu tun, weil es auch um die Vermittlung von Gedanken geht und es darum geht, möglichst eindeutig beim Rezipienten zu landen. Und das ist sprachlich dummerweise tatsächlich gar nicht so richtig machbar.
Ja, interessanterweise ist es ja so, dass es zumindest hat der Philosoph das gleiche Problem, dass er seine eigene Stimme finden muss, irgendwann einmal im Leben seines Philosophenseins. Weil als Student liest man ja ganz viele große Namen der Philosophiegeschichte und ist eigentlich, gerade wenn man sich eng mit einem bestimmten Philosophen beschäftigt, in ähnlicher Weise dazu verleitet, den vielleicht nachzuahmen, als eine eigene Stimme der entgegenzusetzen. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch bei Literaten so ist, dass die im Gestationsprozess, im Lernprozess, also wenn man ein junger Schriftsteller ist, dass man da vielleicht, und man kennt ja da genug Beispiele, nicht, wenn man zum Beispiel diese Stilübungen von Proust anschaut, wo er verschiedene Autoren, die er schätzt, nachahmt, um vielleicht auch durch das Nachahmen zu lernen, wie die das machen, wie die ihr Handwerk beherrschen. Und auch Gertrude Stein, wenn die drei Erzählungen von Flaubert übersetzt, dann übersetzt sie die ja nicht deshalb, weil sie eine Übersetzerin werden will, sondern weil sie sehen will, wie ist denn das gemacht, wie funktioniert denn das?
Es gibt von Raymond Queneau ein Buch, das Stilübungen heißt.
Das stimmt, ja, ja.
Wo er als ein Schriftsteller, ich mag übrigens das Wort Autor nicht, er als ein Schriftsteller ein und dieselbe Geschichte vielfach erzählt und das immer eine andere Geschichte wird in verschiedenen Stilarten, sich also in Stilarten rutscht. Also was die Literatur angeht, muss ich tatsächlich sagen, es gibt viele Bücher, die liest man und weiß sofort, wer sie geschrieben hat. Und das sind tatsächlich aber die Beispiele, wo es dann auch gut gelaufen ist. Und dieser eigene Tonfall, also das meint für mich eigentlich immer, dass es einen Grund geben muss, warum ausgerechnet dieser eine Autor dieses eine Thema zu diesem einen Buch gemacht hat. Und dass die Sprache und die Form eben und das Thema zusammengehören. Das ist eine Art Paarbildung. Und wenn die funktioniert, dann entsteht für mich große Literatur.
Sie hören die philosophischen Brocken. Ich sitze hier mit Nina Jäckle, der Autorin von Der lange Atem, einem Roman, von dem ich meine, dass er was mit Bergson zu tun hat. Vor allem, weil man ihn über die Brücke des Begriffs der Durée, der Dauer, auf eine ganz besondere Art und Weise genießen kann. Ich möchte jetzt noch einmal kurz auf diesen Begriff der Durée zurückkommen und vor allem auf den Aspekt der Verräumlichung der Zeit. Bergson gibt uns da ein sehr interessantes Zitat in einem seiner ersten Bücher. Das ist ein relativ langes Zitat, ich werde es trotzdem vorlesen, weil man da mitbekommt, wogegen er sich richtet. Er schreibt, ich zitiere Bergson: Höre ich zum Beispiel ein Geräusch von Schritten auf der Straße, so sehe ich verworren die gehende Person. Jede der sukzessiven Töne lokalisiert sich sodann in einem Raumpunkte, auf den der Fußgänger seinen Fuß setzen könnte. Ich zähle meine Empfindungen im Raume selbst, da wo ihre greifbaren Ursachen sich aneinanderreihen. Einige mögen vielleicht die sukzessiven Schläge einer entfernten Glocke auf diese Weise zählen. Ihre Einbildungskraft gibt ihnen das Bild der Glocke, wie sie sich hin und her bewegt. Diese räumliche Vorstellung genügt ihnen für die zwei ersten Einheiten. Die anderen Einheiten folgen ungezwungen nach. Bei den meisten Menschen verfährt der Geist indessen anders. Sie reihen die sukzessiven Töne in einem Idealraume aneinander und bilden sich ein, sie zählten dann die Töne in der reinen Dauer. Über diesen Punkt müssen wir uns noch genauer aufklären. Sicherlich gelangen die Glockentöne nacheinander an mein Ohr. Es ist aber von zwei Dingen nur eines möglich. Entweder nämlich behalte ich jede einzelne dieser sukzessiven Empfindungen im Gedächtnis, um sie mit den anderen in organische Verbindung zu bringen und eine Gruppe zu bilden, die mich an eine Melodie oder einen wohlbekannten Rhythmus gemahnt. In diesem Falle zähle ich die Töne nicht, ich beschränke mich vielmehr darauf, sie den sozusagen qualitativen Eindruck zu empfangen, den ihre Zahl auf mich macht. Oder aber, ich nehme mir ausdrücklich vor, sie zu zählen, und dann muss ich sie aus ihrer Verbindung lösen, wobei diese Dissoziierung sich in irgendeinem homogenen Medium vollziehen muss, in dem die Töne ihrer Qualität entkleidet und sozusagen ausgeleert, identische Spuren ihres Verlaufs zurücklassen. Es fragt sich dabei freilich noch, ob dies Medium Zeit oder Raum ist. Ein Zeitmoment aber, wir wiederholen es, kann nicht festgehalten werden, um zu anderen addiert zu werden. Lösen sich die Töne aus ihrer Verbindung, so lassen sie eben damit leere Intervalle zwischeneinander entstehen. Zählt man sie, so geschieht das dadurch, dass diese Intervalle beharren, während die Töne vorübergehen. Wie aber könnten diese Intervalle beharren, wenn sie reine Dauer und nicht räumlich wären? Also vollzieht sich der Vorgang des Zählens im Raume. Er wird übrigens immer schwieriger, je weiter wir in die Tiefen des Bewusstseins eindringen. Hier stehen wir vor einer verworrenen Mannigfaltigkeit von Empfindungen und Gefühlen, die nur die Analyse zu unterscheiden vermag. Ihre Zahl geht in der Zahl der Momente auf, die sie erfüllen, wenn wir sie zählen. Doch diese untereinander addierbaren Momente sind immer noch räumliche Punkte. Daraus ergibt sich zuletzt, dass es zweierlei Mannigfaltigkeiten gibt. Die der materiellen Gegenstände, die unmittelbar eine Zahl bildet, und die der Bewusstseinsvorgänge, die den Zahlenaspekt nur durch Vermittlung einer symbolischen Vorstellungsweise erlangen kann, bei der notwendig der Raum eine Rolle spielt. Zitat Ende. Bergson unterscheidet also zwischen zwei verschiedenen Arten von Mannigfaltigkeit. Zwischen einer materiellen Mannigfaltigkeit, so wie Gegenstände, die ich auf einen Tisch stelle und die ich abzählen kann, und einer, die erst symbolisch interpretiert werden muss, damit ich sie mir bildlich vorstellen kann, damit ich sie verräumlichen kann. Und das ist genau das, was passiert, wenn wir Zeitphänomene uns vorstellen. Wir machen uns Symbole. Wir verwandeln das sozusagen und verlieren den intuitiven Zugang zur Zeit. Das ist einer der Gründe, weshalb Bergson der Meinung war, dass die Intuition tatsächlich eine philosophische Methode sein kann, um das, was wir als Menschen empfinden, genauer zu betrachten, als es Leute tun, die sich darauf verlassen, dass die Verräumlichung der Zeit tatsächlich ein Faktum ist.
Wobei es ja kompliziert wird, wenn tatsächlich sogar auch beides greift gleichzeitig. Also bei der Glocke ist es, finde ich, ein bisschen anderes Beispiel, weil die Glocke eben einfach auch noch einen religiösen Aspekt mit dabei hat. Das heißt, also für mich ist da der symbolische Raum eben nun ausgerechnet bei der Glocke irgendwie, ist der symbolische Raum religiös belegt auch noch zu allem hin. Das kommt erschwerend hinzu. Aber beim Zählen von tatsächlich Dinglichem auf dem Tisch, sich Befindlichem und gleichsam aber das eher symbolisch aufgeladene Aneinanderreihen kann ja durchaus auch beides stattfinden, gleichsam.
Ja, ja.
Nicht nur entweder das eine oder das andere. Und das macht es eben kompliziert. Und das macht wiederum, finde ich jetzt, ist ganz wunderbar, das macht die Sprache so kompliziert. Mhm. Weil man sich in der klaren Bedeutung aufhält, auf die wir uns nun mal alle geeinigt haben, und gleichsam aber quasi als Untertitelung bei jedem ja die eigene Besetzung dessen, was der Begriff bedeutet, noch mitläuft. Und das tatsächlich darf ich mir da als Schriftstellerin nicht zu viel Gedanken drüber machen, sonst werde ich vollkommen irre im Kopf.
Was wir nicht wollen.
Nee, also ich, zumal ich möchte das nicht.
Abschließend möchte ich gerne Nina Jäckle bitten, noch eine kurze Stelle aus dem Roman Der lange Atem vorzulesen, die offensichtlich macht, warum die Idee von Dürer, die Bergson hat, auch hier eine Rolle spielt.
Auf immer wird das ganze Land seit jenem Tag nun einmal im Jahr am 11. März um 14.46 Uhr den Kopf senken, zu Boden sehen, innehalten, und alles, was uns geblieben ist, weist darauf hin, dass alles andere fehlt.
Ich danke Nina Jäckle, dass sie bei uns zu Gast war und sich bereit erklärt hat, mit mir über ihr Buch zu diskutieren.
Ich danke, dass ich hier sein durfte und einen tatsächlich neuen Blick nochmal auf meinen Text werfen konnte.
Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Diese Sendung und alle anderen der Philosophischen Brocken können Sie auf Radio Orange 94.0 alle 2 Wochen hören, zu jeder Zeit, oder aber im Internet auf audiothekphilo.at. Auf Wiederhören.